Dank der Kreislaufwirtschaft lebt ein Produkt länger. Ziemlich gut für die Nachhaltigkeit. In einem Kreislauf entstehen viele Informationen, die zwischen verschiedenen AkteurInnen ausgetauscht werden müssen. Wir fragen uns, wie passiert das? Welche Rolle spielen hierbei zum Beispiel digitale Umweltinformationssysteme? Das und mehr beleuchtet die folgende Episode des Digital Green Tech Podcasts über Umwelttechnik und Digitalisierung. GästInnen sind Professor Dr. Liselotte Schebeck von der TU Darmstadt und Dr. Andrea Gassmann von der Fraunhofer Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie. Das Gespräch führt Nicolas Becker von der Gesellschaft für Informatik. Redaktion: Julia Meissner. Schnitt: Rebecca Fühlöpp. Unter Mitarbeit von Maike Klein.
Digital Green Tech. Der Podcast über Umwelttechnik und Digitalisierung.
Herzlich willkommen zu unserem Digital Green Tech Podcast. Heute zum Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, beziehungsweise zur Frage, wie denn die Informatik bei dem Thema unterstützen kann, welche Rolle Umweltinformationssysteme spielen und wie das alles zusammengehört. Zu dem Thema haben wir zwei sehr spannende Gästinnen eingeladen. Wir haben da Frau Professorin Liselotte Schebeck von der TU Darmstadt und Frau Dr. Andrea Gassmann von der Fraunhofer Einrichtung Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS. Und Frau Gassmann ist auch Leiterin des Projektes DigInform in der Digital Green Tech Förderlinie. Herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass wir uns näher in das Thema einarbeiten können.
Vielen Dank, Herr Becker. Wir freuen uns, heute in diesem Format uns näher austauschen zu können über dieses spannende Thema. Also in der Tat, Digitalisierung trifft Umwelttechnik. Das ist ja das Motto dieser Digital Green Tech Initiative und auch das Motto, wenn man so will, in unserem Projekt DigInform, wo es darum geht, ein digitales Informationsmanagementsystem aufzubauen, also zu entwickeln, IT-technisch aufzubauen und eben auch in Praxistests zu validieren. Und das eben mit dem Fokus auf produktionsspezifischen Abfällen der chemischen Industrie. Das heißt, uns ist eben ganz wichtig, dass wir diese Entwicklung des IMS machen im Unternehmenskontext, also anhand von realen Praxisbeispielen entwickeln und dann eben auch validieren. Und ganz wichtig ist eben uns, dass wir die Akteure innerhalb dieser Wertschöpfungskette vernetzen und ein wichtiger Projektpartner ist eben auch die TU Darmstadt und der Lehrstuhl von Frau Professor Schebeck, wo dann eben auch die Frage der Bewertung der Effekte behandelt wird und beforscht wird. Denn das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, dass man sich nicht nur fragt, was kann die Digitalisierung beitragen, sondern eben auch den Blick auf den Effekt der Digitalisierungsmaßnahmen als solche auch zu richten. Und Frau Schebeck, vielleicht möchten Sie da sozusagen den Faden aufnehmen, wie das bei uns im Projekt dann auch realisiert werden soll.
Ja, jetzt sind Sie auch direkt schon eingestiegen, haben wir schon ganz viele Schlagworte gehört, Kreislaufwirtschaft, Informationsmanagementsysteme. Vielleicht, da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch gar nicht kennen, vielleicht können Sie einfach nochmal zwei, drei Worte zu sich sagen, zum Fraunhofer IWKS. Woran forschen Sie denn dort eigentlich?
Gerne. Also dieses Projekt ist tatsächlich eines, was verschiedene Aspekte sozusagen vereint. Mein persönlicher Hintergrund ist die Materialwissenschaft. Seinerzeit habe ich auch darüber promoviert, wie man elektronische Bauteile besser macht, Materialien, neue Materialien dafür einsetzt. Also das war ein, wenn man so will, eigentlich, ich sag mal, eingeschränkter Blick im Sinne der Wertschöpfungskette auf diese Designphase, also auf die Materialentwicklungsphase. Und in meiner Zeit am IWKS jetzt hier, bin seit 2015 da, hat sich dieser Blick sehr geweitet. Also Sie haben es schon genannt, Herr Becker, Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie, das ist in unserem Namen drin. Und tatsächlich ist es auch das, was das Projekt DigInform auch berührt. Also wie lassen sich Stoffkreisläufe in diesem Beispiel der chemischen Industrie schließen, welche Potenziale entstehen, wenn sich Akteure vernetzen. Das heißt, dieses Thema von der linearen zur zirkulären Wirtschaftsweise ist eben das, wo wir am IWKS dran arbeiten und eben auch das Thema von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern. Also die großen Fragen, die uns gerade alle umtreiben, Ressourcenwende ist das Schlagwort. Energie und Mobilität, Klimaneutralität hat alles mit geänderten Ressourcenbedarfen, neuen Materialien zu tun. Und das ist das, wo wir hier am IWKS dran arbeiten. Auf Seiten der Materialentwicklung und auch der nachhaltigen Prozessentwicklung.
Ja, vielen Dank. Und Frau Schäbig, vielleicht, wenn Sie sich einen kurz vorstellen können und dann wahrscheinlich damit zusammenhängt, auch nochmal auf Ihre Rolle im Projekt DIC in Form eingehen.
Ja, gerne.
Könnten.
Ich bin, wie ja schon gesagt, an der Technischen Universität Darmstadt. Ich leite das Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft im Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Und damit sind wir in einem sehr interdisziplinären Bereich. Ich selber bin von Hause aus Chemikerin, habe dann lang im Bereich der Umweltforschung, der Thematik von Abfallwirtschaft, Vermeidung, Verwertung von arbeitenden Stoffkreisläufen gearbeitet und beschäftige mich heute, oder wir beschäftigen uns gemeinsam im Fachbereich mit zwei großen Komplexen. Einmal mit Fragen der Kreislaufwirtschaft, auch der praktischen Kreislaufwirtschaft vor Ort und dann aber vor allem mit Bewertungsmethoden, mit Ökobilanzen, Lifecycle Assessment, Stoffstromanalysen und im Zusammenhang auch mit Szenarioanalysen, weil es darum geht, dass wir unterschiedliche Produkte, zukünftige Technologien, zukünftige Strategien und Konzepte der Kreislaufwirtschaft daraufhin bewerten, wie viel sie, einfach gesagt, zur Nachhaltigkeit beitragen oder zu bestimmten Aspekten der Nachhaltigkeit, also zum Beispiel Klimaschutz, Einsparung von Rohstoffen und solchen Dingen. Und wenn wir dann gleich auf die Rolle im Projekt kommen, das Projekt DIC in Form hat sehr viel mit Digitalisierung natürlich zu tun und wir freuen uns, dass wir da mit Kollegen aus der Informatik zusammenarbeiten, von denen wir hoffentlich auch viel lernen können und die da spannende neue Methoden entwickeln. Aber es ist ja kein klassisches Projekt der Digitalisierung, sondern es geht darum, wie können wir die Ressourceneffizienz der Kreislaufwirtschaft erhöhen. Und da gibt es eben die Hoffnung oder Erwartung, dass man Probleme, die wir heute in der Kreislaufwirtschaft haben, mit Methoden der Digitalisierung lösen kann oder mit Methoden der Digitalisierung dazu beitragen kann, dass diese Schwierigkeiten und Hemmnisse, die wir heute sehen, dass sie halt verringert werden. Und dass wir höhere Ressourceneffizienz erreichen, dass wir mehr Materialkreisläufe schließen können, weil die Akteure besser zusammenkommen und besser interagieren können, eben durch dieses digitale Informationsmanagement. Und wir sind diejenigen, die einmal uns über die Rahmenbedingungen der Kreislaufwirtschaft Gedanken machen. Natürlich, das ist auch das Schöne an dem Projekt, dass wir einen direkten Kooperationspartner aus der Kreislaufwirtschaft dabei haben, also ein großes Entsorgungsunternehmen, von dem wir natürlich auch viel über die praktische Seite dann im Projekt erfahren. Aber wir beschäftigen uns auch in einem größeren Rahmen. Also das heißt, wir analysieren die heutigen Rahmenbedingungen der Kreislaufwirtschaft. Wir schauen, was sich in der Politik, auch gerade in der Klimapolitik, die ja die Circular Economy als einen wichtigen Baustein auch verortet hat, was sich da gerade tut, was sich da an neuen Instrumenten und neuen Zielsetzungen entwickelt. Und wir reden auch mit Akteuren der Entsorgungswirtschaft, also wir führen Experteninterviews durch, um uns wirklich in der Praxis zu informieren, was sind denn die Probleme der Praktiker, der Unternehmen, was wünschen die sich von dem Informationsmanagement, welche Erwartungen haben die und von welchem Stand gehen die heute eigentlich auch aus, wenn wir mit solchen Ideen der Vernetzung und Digitalisierung kommen. Und das ist der eine Teil unseres Beitrags im Projekt. Der andere Teil, dass wir eben die Methoden, die wir haben, Ökobilanzen, Lifecycle Assessment, dann am Ende auf die entwickelten Vorschläge anwenden und fragen, wie viele Ressourcen haben wir denn jetzt eingespart oder wie groß ist denn das Potenzial tatsächlich für die Einsparung von Ressourcen durch die Ideen und Konzepte, die eben praktisch im Projekt entwickelt werden.
Das klingt ja wirklich nach einem sehr komplexen und vielschichtigen Projekt und wir haben jetzt mehrere Stichworte gehört. Kreislaufwirtschaft verbindet in gewisser Weise alles. Sie haben auch gesagt, oder das Ziel des Projektes beschrieben als die Ressourceneffizienz der Kreislaufwirtschaft erhöhen. Ja, ich meine, jeder kann sich unter Kreislaufwirtschaft wahrscheinlich irgendetwas vorstellen, aber vielleicht können Sie uns auch nochmal Ihre Arbeitsdefinition geben oder uns eine kurze Einführung, was Sie denn eigentlich unter Kreislaufwirtschaft verstehen und wie das mit dem Projekt zusammenhängt.
Ja. Also die Kreislaufwirtschaft wird heute auch oft mit der englischen Bezeichnung Circular Economy bezeichnet. Das ist jetzt einmal darauf zurückzuführen, dass wir eben diese EU-Politik zur Circular Economy, den Circular Economy Action Plan haben. Aber dieses englische Wort hat auch eine sehr weite Bedeutung. Also das heißt auch die Vermeidung von Abfällen, das Design von Produkten, damit sie länger leben zum Beispiel und nicht so früh zum Abfall werden. Also alle diese Dinge gehören zu dieser weiten Definition. Wenn wir mal bei der engeren Definition bleiben, Kreislaufwirtschaft, da geht es um Kreisläufe, und zwar um Kreisläufe von Materialien oder Stoffen. Also einfach gesagt, der Abfall kommt in die Abfalltonne oder ich gebe mein altes elektronisches Gerät am Wertstoffhof ab. Und dann wird es auseinandergenommen, sortiert, dann werden die Materialien aufgereinigt, prozessiert. Das sind alles Technologien, an denen Fraunhofer IBKS eben forscht. Und das Ziel ist, dass aus dem Abfall dann neue, qualitativ hochwertige Materialien werden, die dann in der Wirtschaft wieder eingesetzt werden können, auf dem gleichen Qualitätsniveau wie neue Rohstoffe und die eben neue Rohstoffe ersetzen. Und daran sieht man gleich, wie viele Beteiligte wir haben. Wir haben das Entsorgungsunternehmen, was die Abfälle einsammelt oder zu dem die Abfälle gebracht werden müssen. Wir haben dann vielleicht den Betreiber einer Sortieranlage, der schon mal Vorfraktionen erzeugt. Wir haben dann irgendwo einen technologischen Prozess, meistens auch noch einen mehrstufigen technologischen Prozess, wenn es anspruchsvolle Materialien sind, der ein Zwischenprodukt und dann vielleicht ein Endprodukt erzeugt. Und wir haben am Ende natürlich wieder die Materialindustrie in der Wirtschaft, die sagt, ja, jetzt kaufe ich zum Beispiel aufbereitete Kunststoffabfälle oder das Material, was auf der Aufbereitung von Kunststoffabfällen kauft, und keine primären Kunststoffmaterialien. Und die müssen alle zusammenarbeiten. Und ganz klar, in solchen Materialkreisläufen in der Wirtschaft ist Qualität die oberste Anforderung. Also das heißt, die Wirtschaftsunternehmen wollen keine Abfälle, sondern die wollen Rohstoffe einer bestimmten Qualität. Und die Entsorgungswirtschaft muss dafür garantieren, dass sie solche Rohstoffe liefert. Und das ist nicht unbedingt das klassische Ziel der Abfallwirtschaft, was eher darauf ausgerichtet war, Abfälle eben umweltverträglich zu behandeln und zu entsorgen. Und damit man das tun kann, damit aus Abfällen, also Materialien mit einer definierten Qualität werden, müssen ganz viele zusammenarbeiten und es müssen ganz viele Informationen fließen über Inhaltsstoffe, Verunreinigungen, Anfallort, Mengen, Zeitpunkt, zu dem die Abfälle kommen und so weiter und so fort. Und das ist bei diesen vielen Beteiligten in dieser Kette eben schwierig und anspruchsvoll. Und da ist genau der Punkt, wo man sich eben vorstellen kann, dass Informatik und Informationsmanagement helfen kann, Informationen verfügbar zu machen. Auf der anderen Seite aber auch da, wo Unternehmen sagen, da müssen Informationen geschützt werden, diesen Schutz sicherzustellen, damit man bereit ist, bestimmte Dinge auch weiterzugeben.
Richtig.
Ja, ist das dann sozusagen auch, wo das Stoffstrommanagement ansetzt? Oder wie verhält sich Stoffstrommanagement zum Begriff der Kreislaufwirtschaft?
Ja, letztlich ist es Stoffstrommanagement. Also der Begriff Stoffstrommanagement kam auf in den 1990er Jahren, und zwar durch eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags mit dem Titel Schutz des Menschen und der Umwelt. Und der Hintergrund war, dass man in den 1990er Jahren ja schon mal zwei Jahrzehnte Erfahrung im Umweltschutz gehabt hat, aber mit einem Umweltschutz, der sehr stark in einzelne Kompartimente gegliedert war. Also man hat Luftreinhaltung betrieben, man hat Kläranlagen gebaut, man hat sich mit Abfallwirtschaft beschäftigt, aber relativ isoliert voneinander. Und damit hat man viel Erfolge erzielt. Man hat aber auch verschiedene Probleme festgestellt. Beispielsweise ein Abgasstrom soll gereinigt werden. Man macht eine Abgaswäsche und der Schadstoff, um den es geht, ist im Abwasser. Das Abwasser soll nicht eingeleitet werden. Man macht eine Abwasserreinigung und man hat einen Schlamm, der Abfall ist. Was macht man dann wieder mit diesem Schlamm? Und solche Dinge, also die Verschiebung von bestimmten Problemen von einem Medium zum anderen oder auch von einem Akteur zum anderen, hat dazu geführt, dass man sich eben Gedanken gemacht hat, wie kann man eher an die Ursache des Problems kommen. Also wo kommen eigentlich diese Schadstoffe her? Wie werden die überhaupt in die Wirtschaft eingeführt? Und dann kam eben dieser Gedanke auf, Stoffkreisläufe sozusagen zu verfolgen und zu fragen, wie kann ich die Wirtschaft gesamt betrachten und fragen, an welcher Stelle kommt ein Schadstoff überhaupt in die Wirtschaft rein oder an welcher Stelle steht ein Schadstoff und kann ich an die Ursache gehen und zum Beispiel durch Maßnahmen des produktionsintegrierten Umweltschutzes da was tun. Oder wenn ich das nicht tun kann, weil ein Schadstoff zwangsläufig als Verunreinigung eines Rohstoffs mit reinkommt, wie behandle ich den, wo möchte ich ihn hindenken? Oder andersrum, wenn ich sehe, dass bestimmte Stoffe, die im Abfall sind, eigentlich auch wieder verwertet werden können, also eigentlich Wertstoffe werden könnten, wie muss ich dann diese Stoffströme steuern, damit sie eben in die Wirtschaft zurückfließen? Und diesen ganzheitlichen Blick auf die Wirtschaft und die Frage, wie laufen Stoffe von der Rohstoffentnahme über die Produktion, die Nutzung und die Entsorgung durch die Wirtschaft, dafür hat diese Enquete-Kommission damals diesen Namen des Stoffstrommanagements geprägt. Und insofern kann man sagen, natürlich diese Kreislaufwirtschaft und die Überlegung, wie kann man Stoffe zurückführen als Materialkreisläufe in die Wirtschaft, das ist natürlich ein klassisches Beispiel für ein solches Stoffstrommanagement.
Und in gewisser Weise somit ja auch schon ein etwas älteres Konzept. Sie hatten gesagt, die Enquete-Kommission war von 95. Das heißt?
Ja, in den 90er Jahren, genau.
Sie haben eben das Projekt erläutert und in den letzten 20 Jahren wird ja in dem Gebiet auch, gab es ja diverse andere Forschungsprojekte und Fortschritte. Und wo ist jetzt sozusagen das, gibt es ein Problem, was Sie identifizieren können, wo Sie sagen können, das ist das sozusagen, woran die Forschung in den letzten Jahren gehapert hat, woran wir zu knabbern hatten und wo jetzt Dick in Form ansetzen will? Oder wie, ja, welchen Beitrag leistet jetzt Dick in Form zu dieser größeren Frage, wie sich das Stoffstrommanagement
also
gestalten
lässt? Das Projekt hat ja ganz klar diesen Charakter, dass sein Akteursnetzwerk betrachtet wird. Und das ist erstmal die Aufgabe des Projekts natürlich, dieses spezifische Beispiel, also chemische Industrie, produktionsspezifische Abfälle bestimmter Art, die kontinuierlich anfallen, die diskontinuierlich anfallen, zu betrachten und eben als Fallbeispiele zu verwenden für die Entwicklung dieser Informationsmanagementsystems. Aber tatsächlich ist dieses Projekt ein Beispiel für diesen Betrachtungsansatz, der eben die Wertschöpfungskette als solche in den Fokus nimmt und die Akteure dieser Wertschöpfungskette anhand dieses Beispiels, um dann da ich nenne es jetzt mal digitales Produkt zu entwickeln, was idealerweise eben auch übertragbar ist auf andere Stoffströme. Also das sollte, denke ich, die Perspektive sein, der Herangehensweise. Und das, was ich jetzt wahrgenommen habe in den letzten Jahren durchaus auch in den Forschungsaktivitäten ist, dass es weniger darum geht, Insellösungen zu schaffen, sondern eher das größere Bild ins Auge zu fassen und tatsächlich auch Disziplinen zusammenzubringen, die vielleicht in der Vergangenheit eher für sich agiert haben. Also die Kreislaufwirtschaft, Frau Schebeck, Sie können das vielleicht bestätigen aus Ihrer Praxiserfahrung heraus, ist ja häufig eher ein konservatives Gewerbe. Das heißt, dieser Punkt, wir bringen Digitalisierung in beispielsweise kleine und mittelständische Unternehmen, das ist nicht ohne Hürden machbar. Also gerade das Thema Kompetenzen im Kontext Digitalisierung ist eine der Hürden, die man angehen kann. Das heißt, hier muss eben der Anspruch sein, wenn man so ein EMS entwickelt, dass das so erfolgt, dass es auch bedienbar ist. Und natürlich den Zwecken, also sprich den Zielen, die man damit verfolgt, auch genügen kann.
Also die Informatik Community oder die Informatikforschung hier mit der bestehenden Forschung an der Kreislaufwirtschaft zusammenführen, so habe ich Sie verstanden, und das Produkt oder die Art von informatischen Systemen, die Sie dann einsetzen, das sind die Umweltinformationssysteme.
Ich glaube, mit dem Begriff Umweltinformationssysteme muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die eigentlich andere Dinge benennen. Also Umweltinformationssysteme wären eher solche umfassenden Systeme, wie sie das Umweltbundesamt zur Verfügung stellt, über Emissionen von Deutschland, in denen ich mich informieren kann, über bestimmte Standorte von Anlagen, welche Emissionen dort vielleicht anfangen. Also diese diese großen Informationssysteme. Hier geht es eher um das Informationsmanagement für Unternehmen, denn auch Unternehmen der Entsorgungswirtschaft sind Unternehmen. Und was Andrea Gassmann gerade gesagt hat, ist sehr richtig, aber diese Problematik der kleinen und mittleren Unternehmen haben wir in anderen Branchen natürlich genauso. Also das ist das eine. Und das andere, das Grundproblem ist eben das, dass die Entsorgungswirtschaft eigentlich sehr, sehr weit weg ist von der produzierenden Wirtschaft erstmal. Also die Aufgabe, die ursprüngliche Aufgabe der Entsorgungswirtschaft, Abfälle zu entsorgen, hat eben ganz andere Rahmenbedingungen als die Aufgaben eines Unternehmens, aus Materialien Produkte herzustellen. Und das muss jetzt irgendwie verknüpft werden, und dafür müssen die einen wissen, was die anderen brauchen, und die einen wissen, was die anderen liefern können. Und wie bringt man das zusammen?
Also es ist durchaus ein, ich nenne es mal, systemischen Wandel, denn der Entsorger heute ist ja eigentlich der Rohstofflieferant von morgen, eben wie Frau Schäbeck vorhin erläutert hat. Um das wirklich realisieren zu können, müssen eben die Anforderungen klar sein, die Qualitätsanforderungen, und eben tatsächlich in beiden Seiten. Also ein interessanter Ansatz ist eben auch, wenn wir uns über jetzt Abfallstoffe im Allgemeinen austauschen, dann kann ja der Stoffstrom dieses Abfalls durchaus divergent sein. Das heißt, man hat ja verschiedene Herausforderungen. Zum einen, die Prozesstechnik muss mit dieser Divergenz klarkommen, und natürlich das Produkt, was hinten dann rauskommt, muss eben in einem bestimmten Rahmen, also in bestimmten Grenzen vielleicht, Qualitätsgrenzen sozusagen, dann auch die Anforderungen von möglichen Produzenten, die diesen Rohstoff einsetzen wollen, dann auch erfüllen. Und das ist nicht einfach tatsächlich. Ja. Und der Punkt Entsorger und produzierende Unternehmen sind im Grunde weit voneinander weg, im Sinne von Kenntnisse, was der eine hat und liefern kann an Daten, und was der andere braucht und eben auch liefern kann an neuem Produkt.
Diesen Informationsaustausch, den würde das Informationsmanagementsystem dann übernehmen. Vielleicht könnten Sie uns das Informationsmanagementsystem auch noch etwas plastischer beschreiben. Wie kann man sich das vorstellen? Was gibt der Entsorger auf seiner Seite für Daten in dieses Informationsmanagement? Welche Daten kann dann ein produzierendes Unternehmen daraus heraussehen? Und wie sieht das vielleicht auch ganz konkret aus? Man dann sozusagen einen Laptop neben der an dem Entsorgungsstandort stehen, oder wenn Sie da noch ein bisschen uns das plastisch beschreiben könnten.
Vielleicht könnten wir so ein paar konkrete Fragestellungen einfach erläutern. Wie gesagt, wieder aus der Perspektive von den produzierenden Unternehmen, die Rohstoffe einkaufen wollen, und dem Entsorger, bei dem Abfälle anfangen. Bei dem produzierenden Unternehmen ist wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass in einem bestimmten zeitlichen Rahmen und in einer bestimmten Menge und einer bestimmten Qualität der gleiche Rohstoff oder der qualitätsgesicherte Rohstoff sozusagen ankommt. Und der muss im Fall von Sekundärrohstoffen, also von Rohstoffen, die aus Abfällen produziert werden, von irgendeinem Verwerter oder irgendeinem Sekundärrohstofferzeuger sozusagen produziert werden. Der wiederum hat aber keinen gesicherten Eingangsstrom, sondern der muss unterschiedliche Abfälle nehmen, nämlich die die Abfallentsorger gerade entsorgen wollen. Und damit dieser Sekundärrohstoffproduzent diese gleichbleibende Menge und Qualität erzeugen kann, muss er sozusagen wissen, wann kann er denn welche Chargen bekommen und welche Inhaltsstoffe haben die Chargen und sind die gleich oder sind die unterschiedlich. Und bekommt er den einen Abfall nur zweimal im Jahr und den anderen jedes Mal im Monat und so weiter und so fort. Und diese Informationen könnte er vom entweder Abfallerzeuger, also von dem Unternehmen, was den Abfall hat, selber bekommen, wenn es ein großes Unternehmen ist. Bei kleinen eher über Entsorger, die erstmal die Abfallströme aufnehmen und zusammenstellen. Also solche Beispiele haben wir in der Entsorgungswirtschaft da schon, wo es einfacher ist. Zum Beispiel bei der Altmetallentsorgung. Da werden Altmetalle zum Beispiel von spezialisierten Zwischenhändlern nach Legierungen sortiert, werden dann kompaktiert und werden dann als bestimmte Teilströme wieder weitergegeben an die metallerzeugende Industrie, die dann daraus neues Metall macht. Das ist halt bei solchen gemischten Abfällen oder End-of-Life-Consumer-Produkten, altes Handy, alter Laptop, viel schwieriger. Das ist auch bei Kunststoffen viel schwieriger. Und dazu müssen wir noch viel mehr wissen darüber, wo überhaupt welche Abfälle anfallen, wann die anfallen und wie man sie in der Verwertung dann so verarbeitet, dass man den Wünschen der produzierenden Industrie nach einem, wie gesagt, gleichmäßig produzierten, qualitätsgesicherten Material entsprechen kann.
Im Kontext der produzierenden Industrie, die eben neben dem Produkt natürlich auch Abfall oder Stoffe und Nebenprodukte produziert, das ist eben auch ein Aspekt der Zeitrahmen. Also wenn man jetzt von einem Beispiel ausgehen würde, ein bestimmter Abfallstoff ist angefallen und von den Eigenschaften dieses Materials wäre es möglich, das Ganze als technisches Produkt zu verkaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man diesen Kauf oder diese Transaktion in einer akzeptablen Zeit, da haben ja die Unternehmen auch sozusagen die Vorstellung darüber, was das sein könnte, wirklich an ein anderes Unternehmen bringen, was diesen Stoff dann entsprechend nutzen kann für ja, neue Produktentwicklung, Prozesse, was auch immer. Und um das tun zu können, ist es eben essentiell wichtig, dass relevante Informationen, also worum geht es überhaupt, welche Menge, welche Qualität, welche Rahmenbedingungen bekannt sind und entsprechend dann eben ein Abnehmer, eine abnehmende Firma gefunden werden kann. Wenn das nämlich nicht passiert, geht es nämlich genau in das Beispiel, was auch schon genannt wurde, dann muss es vielleicht doch in die Entsorgung. Also ein kontinuierlicher Abfluss sozusagen muss auch gewährleistet werden, wenn man so will. Die Idee ist natürlich schon, dass eben durch die Zurverfügungstellung dieses IMS-Systems interessierte Akteure rechtzeitig wissen, was sozusagen verfügbar wäre.
Vielleicht kann man sich so vorstellen, also es gibt ja heute schon Abfallbörsen und die funktionieren so wie eBay. Also das heißt, wer Zeit hat, schaut rein und guckt, ob er zufällig was findet. Aber so funktioniert ja Wirtschaft nicht. Also wenn wir wirklich in großem Maßstab Stoffströme oder Abfälle wieder zurückführen wollen, dann muss das eine kontinuierliche Produktion werden und eine verlässliche Produktion. Und dafür braucht man viel mehr Informationen, die vorab bereitgestellt werden, mit denen ich planen kann und mit denen ich sicherstellen kann, dass bestimmte Dinge eben funktionieren.
Wäre dann auch vorstellbar, dass sich die Systeme dann selbstständig Rohstoffe ordern, wenn sie verfügbar sind? Oder gehen die Überlegungen auch in die Richtung, da sozusagen den Einkauf zu automatisieren? Oder ist das schon nochmal eine Stufe weiter gedacht?
Ich denke, das ist mindestens eine Stufe weiter gedacht. Also das wäre natürlich eine spannende Vision. Aber so weit werden wir jetzt in dem Projekt sicher noch nicht kommen. Die Voraussetzung dafür wäre dann tatsächlich, dass wir flächendeckend solche Informationssysteme hätten. Da müssen wir erstmal hinkommen. Aber als Vision würde ich sagen, ja.
Sehe ich genauso. Daher, ich teile die Meinung, das werden wir nicht realisieren können in dem Projekt, aber definitiv, da könnte es schon hingehen. Und zu Ihrer Frage vielleicht zurückkommen, Herr Becker. Der Nutzer, der wird eben mit einem Produkt arbeiten, was handhabbar sein muss. Also was jetzt wenig Hürden liefert im Sinne der Bedienung eines neuen digitalen Tools. Ja, so das, was wir heute schon haben, sind Prototypen, auch Prototypen von Benutzeroberflächen. Denn letztendlich, also die Grundlage für dieses IMS-System, also die IT-technische Grundlagen, sind geteilte Datentabellen. Das also könnte so ein bisschen eine, ich nenne es jetzt mal Abwehrhaltung vielleicht, erzeugen bei Nutzern, die dann eine, ja im Grunde falsche Vorstellung entwickeln, wie dieses IMS-System aussieht. Also das IMS-System in dem Prototypenstatus, das wir aktuell haben, das wird ja auch schon getestet bei den Praxispartnern, also sowohl bei der Firma Merck, die ja in unserem Projekt das produzierende Unternehmen der chemischen Branche ist, und auch bei dem Partner GSB, sodass wir eben unmittelbar auch das Feedback zu der praktischen Nutzbarkeit, natürlich auch im Sinne der gemeinsamen Anforderungsformulierung, wurde sich eben darüber ausgetauscht, was muss das System können, später und sozusagen jetzt, um sich dann an diesen Endzustand im Projekt dann nähern zu können. Und möglichst schon viele, ich sag mal, Erfahrungen von möglichen Nutzern einbinden zu können in die Entwicklung.
Ja, Sie haben eben gesagt, im Moment, ich habe es verstanden, in der Prototypenphase sind das im Wesentlichen Tabellen, das heißt Excel-Tabellen oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, also es ist im Grunde eine Nutzeroberfläche, wo bestimmte Daten sozusagen eingetragen werden können. Die Tabellen im Hintergrund, also ich formuliere es jetzt mal etwas salopp, die bekommt der Nutzer gar nicht so stark mit. Also tatsächlich geht es im aktuellen Zustand geht es darum, dass wir den Prototyp Trustable, der schon am Fachgebiet Data Management der TU Darmstadt ja schon zum Projektstart vorlag, eben so ertüchtigen, dass es ein Digitform-Prototyp wird, der nach und nach eben weiterentwickelt wird. Und aktuell haben wir eben das Thema Blockchain als Enabler für den Datenaustausch schon realisiert, im letzten Jahr sogar, und haben jetzt das Thema sicherer Datenaustausch und Kontrolle der Datennutzung. Frau Schäbeck hat es schon angedeutet, das ist natürlich ein potenziell heißes Eisen. Wer darf meine Daten sehen? Was darf man vielleicht nicht sehen? Also hier die Datenhoheit liegt weiterhin bei den datengebenden Akteuren. Und das Thema Implementierung dieses Systems, das hängt eben auch sehr, ich nenne es mal vom Digitalisierungszustand des Akteurs ab, der das nutzen will. Also Sie können sich vorstellen, eine große Firma wie Merck arbeitet eben mit ERP-Systemen, wie SAP. Das heißt, hier muss eben auch das Thema Schnittstellenkommunikation angedacht werden und andere kleinere Unternehmen, die nutzen dann vielleicht eher, ich sage jetzt mal, das Excel-Format oder irgendwas dazwischen, also andere Systeme.
Ja, weil Sie gerade das Thema Datenhoheit auch ansprachen. Es gibt ja auch den Begriff des digitalen Produktpasses oder auch des Materialpasses. Ich habe mir das sozusagen in erster Linie immer vorgestellt wie eine digitale Akte oder eben ein Pass, der weitergegeben wird von verarbeitenden Betrieb zu verarbeitenden Betrieb. Das Informationssystem, wie Sie es beschreiben, klingt ja doch eher nach einem zentralen Online-Speicher, auf den dann von verschiedenen Instanzen vielleicht auch zeitgleich zugegriffen werden kann. Kann man das ganze System trotzdem als einen solchen Materialpass begreifen oder wie würden Sie es in dieser Diskussion verorten?
Also in meiner Wahrnehmung sind es schon zwei verschiedene Dinge. Also hier in DigInform haben wir eben diesen spezifischen Fokus auf dem Thema Sekundärrohstoff und Entsorgung von bestimmten Produkten. Das Thema, ich sag mal, was ist passiert in der Nutzenphase? Also sprich, im Grunde die Produkte, die produziert werden, von dem chemischen Unternehmen beispielsweise, die gehen ja weiter in eine Nutzenphase, wo auch immer hin, und landen dann eben vielleicht in einem Produkt, einem Handy oder irgendwas anderem und kommen dann eben auch in die Entsorgung. Also das heißt, das Thema Produktpass würde ich eher auf dieser Art der anderen Produktebene, wenn man so will, also der haptischeren vielleicht, begreifen. Und das wäre für mich jetzt der grundsätzliche Unterschied.
Also es hat schon eine Analogie, aber es ist schon, wie Andrea Gassmann gesagt hat, ein großer Unterschied. Und daran sieht man eben auch, dass wir mit dem Projekt jetzt erstmal in der produzierenden chemischen Industrie unterwegs sind. Und da geht es um Produktionsabfälle. Und Produktionsabfälle ist ja ein grundsätzlicher Unterschied zu Post-Consumer-Abfällen. Und diese Idee des Produktpasses bezieht sich ja in dem Sinne tatsächlich auf ein Produkt, also entweder ein Produkt, was der Konsument, der private Konsument in der Hand hat, oder ein Produkt, was zum Beispiel in der Industrie als Investitionsgut benötigt wird. Und dieses Produkt, dem wird bei der Produktion oder schon beim Design bestimmte Informationen mitgegeben, die dann informationstechnisch weitergegeben wird. Das ist zum Beispiel ein Thema im Maschinenbau, und da sind auch bestimmte informationstechnische Konzepte oder Entwicklungen im Gange, wie man dann überhaupt die unterschiedlichen Informationen zu diesem Produkt in einem Produktpass oder auch in einem digitalen Zwilling, das ist ja auch so ein Begriff, den es da gibt, ablegt. Und das ist schon sehr weit weg von diesen Informationen über Materialien, also zum Beispiel verunreinigte Lösemittel, die wir typischerweise in der chemischen Industrie haben. Und deshalb, obwohl, wie gesagt, konzeptionell schon die Idee ist, Informationen über diese Prozesskette weiterzugeben, ist es praktisch einfach sehr andersartig, wer was mit diesen Informationen anfangen möchte. Und deshalb schon großer Unterschied zwischen Produktpass und dem, was wir hier an Materialkreisläufen konkret im Projekt betrachten.
Ja, aber die Gemeinsamkeit vielleicht ist eben tatsächlich aus meiner Perspektive den Beitrag, den beide Systeme zu der großen Vision, also der geschlossenen Kreislaufwirtschaft in dem Definitionssinne der Circular Economy, also längere Nutzungsdauern, bessere Kenntnis, was wo anfällt, in welcher Qualität, vielleicht auch mit welchen, ich nenne es jetzt mal Abnutzungserscheinungen in der Nutzungsdauer. Also es ist nicht alles Recycling, es gibt eben noch Remanufacturing, Reuse und tatsächlich auch Rethink. Also das ganz, ganz systemische, der ganz, ganz systemische Ansatz.
Die Begriffe, die Sie gerade aufgebracht haben, wo liegen da die Unterschiede zwischen Rethinking, Recycling, Reuse?
In dieser Circular Economy Konzeptwelt gibt es ja die sogenannten R-Strategien, also Reuse, Recycle, Remanufacture und eben auch Rethink. Und wenn man sich das jetzt mal als Pyramide vorstellt, ja, Recycling ist irgendwo unten, relativ weit unten. Und entsprechend Remanufacture, Use, Refurbish ist weiter oben in dieser Pyramide. Und wenn man jetzt ganz oben in die Spitze schaut, da ist sowas wie Rethink anzusiedeln. Und auch das andere R, was ich noch nicht nannte, Refuse.
Was hat es damit auf sich?
Man könnte es vielleicht vergleichen mit einer Analogie aus der Mobilität. Man könnte ein Auto immer effizienter machen. Das geht. Man kann neue Motoren oder sonst was entwickeln, es leichter machen. Aber man könnte sich auch die Frage stellen, wollen wir das Auto noch behalten? Und das ist eben dieser Unterschied zwischen ja, Remanufacture, Recycle vielleicht und dem Rethink. Also das, ich sag mal, das Denkfeld durchaus breiter ist und eben in der Praxis tatsächlich häufig eher, ich nenne es jetzt mal in der Mitte und unten optimiert wird, aber zunehmend erkannt wird, dass eben auch das, was oben ist, dass man das sehr früh bedenken muss. Ja, also sehr früh in den Designphasen, weil man es später einfach nicht mehr adressieren kann. Es ist zu viel Input, zu viel Entwicklungsleistung schon reingeflossen und das verhindert dann, dass sozusagen Prozesse grundlegend ja, neu strukturiert werden.
Das klingt ja wirklich sehr spannend. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie trägt dann das Informationsmanagementsystem dazu bei, dass ich auch die Prozesse neu denken kann?
Also in der Konsequenz, wie ich es gerade beschrieben habe.
Oder vielleicht auch breiter gefasst, sozusagen, wie ordnen Sie das in Ihrem Projekt ein, in Blick in Form, wie kann Rethink und ja sozusagen diese größere Transformation, wie kann die generell unterstützt werden?
Also in meiner Perspektive ist das IMS-System eben ein gutes Instrument, um zukünftig den Informationsaustausch auch in der Akteurskette zu verbessern, die Vernetzung zu verbessern, um eben, ich sage jetzt mal, eine Optimierung im Sinne von, wie viel und welche Stoffströme gehen in welche Zwecke. Also wenn wir jetzt das Thema Recycling ansprechen, da denke ich jetzt spontan an die schon angesprochenen verunreinigten Lösemittel. Ja, die kann man beispielsweise durch Destillation eben wieder aufarbeiten und in bestimmte Prozesse wieder sehr gut zurückführen. Auf der anderen Seite, das Thema Remanufacture könnte vielleicht analog sozusagen auch im Sinne von ja, Aufarbeitung von bestimmten Abfallstoffen gedacht werden. Und das Rethink, das wäre jetzt in diesem Fall nicht in dem Sinne gemeint, wie ich es beschrieben hatte mit dem Beispiel von dem Automobil, sondern eher, dass es die Perspektiven aufzeigt, für Akteure, die vielleicht noch nicht vernetzt sind, welche Möglichkeiten es gibt. Also ich sag mal, ein Netzwerk aus zwei Teilnehmern ist natürlich minimal klein. Also die Vision ist eben schon, dass ja, gerade wenn wir an die chemische Industrie denken, die beispielsweise 30% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland generiert heute, die ist ja viel, viel größer als die Partner das gerade abbilden. Also schon allein das Ziel, dieses hier im Projekt entwickelte Produkt weiteren Akteuren sozusagen ans Herz zu legen und die mit ins Boot zu holen, das ist unter anderem tatsächlich auch unser Anspruch, dass wir in einem Stakeholder-Workshop dann eben auch die Perspektiven von anderen nicht Projektbeteiligten mit dazu nehmen in diese Entwicklungsleistung, aber eben auch in diese Transformationsphase, die sich dann natürlich anschließt nach dem Projektende. Oder Transfer, nicht Transformation, Transferphase.
Ja, Frau Schäbig, Sie hatten ja in der Einleitung oder in Ihrer Vorstellung auch den Begriff der Lebenszyklusanalyse, des Lifecycle Assessment, erwähnt. Wie passt der denn mit dem Projekt zusammen? Oder wie können wir uns ein solches Assessment vorstellen? Wird das dann auf Basis des Informationsmanagementsystems durchgeführt? Wie ordnet sich das hier in das Vorgehen ein?
Ja, was wir uns am Ende anschauen wollen, sind im Prinzip die Wirkungen, die man durch Einsatz dieses Informationsmanagementsystems hat. Also beispielsweise, wenn wir sehen, dass bestimmte Abfälle dann eben tatsächlich verwertet werden können, die vorher zum Beispiel verbrannt wurden, dann können wir diese beiden Optionen vergleichen, können feststellen, wie viel Treibhausgase haben wir eingespart, wie viele andere Umweltwirkungen haben wir eingespart. Und das kann man dann vielleicht auch mit Kosteninformationen irgendwann zusammenbringen. Und das Lifecycle Assessment, also dieser Lebenszyklusgedanke von der Wiege bis zur Bahre, ist ja ursprünglich der, ich fange mit der Rohstoffentnahme aus der Natur an und wie gesagt verfolge das dann über alle Stufen der Produktion und der Nutzung bis hinterher zur Entsorgung. Ich kann mir aber natürlich auch verschiedene Phasen anschauen. Also ich könnte zum Beispiel zwei unterschiedliche Entsorgungsverfahren miteinander vergleichen oder ich könnte in Rechnung stellen, dass durch ein Entsorgungsverfahren eben wieder die Materialien in den Wirtschaftskreislauf zurückkommen und kann dann mitbilanzieren, welche Aufwendungen für die Herstellung der Primärrohstoffe habe ich eingespart, weil ich jetzt eben diese Sekundärrohstoffe verwende. Und das ist das, was wir machen wollen. Dazu brauchen wir jetzt nicht unbedingt das Informationsmanagementsystem, aber man könnte sich auch, das wäre eine Perspektive, natürlich vorstellen, dass man später darauf aufsetzt und die Akteure selber dann mit Informationen, die sie aus dem Informationsmanagementsystem geliefert bekommen, vielleicht solche Bilanzen aufstellen und vielleicht dann auch perspektivisch die Informationen bekommen, dadurch, dass ich jetzt irgendeine Maßnahme getroffen habe, also wie gesagt, meinen Stoffstrom, meinen Abfall anders steuere, habe ich dazu beigetragen, so und so viele Tonnen CO2 zu vermeiden.
Richtig. Also das ist beispielsweise eine Perspektive, die man ja an verschiedensten Stellen beobachtet. Also die Frage könnte man ja auch stellen, wie motiviert man Firmen und natürlich auch die Mitarbeitenden in diesen Firmen, da mitzumachen. Und dieses Thema der Transparenz über die Umweltwirkung wird ja immer prominenter, würde ich sagen. Und schon allein die Kenntnis, durch eine bestimmte Aktivität wurde ein bestimmter Output aufs Klima beispielsweise generiert, das ist sicherlich etwas, wo in Zukunft mehr der Fokus gelegt werden wird. Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja die Firmen ja auch hohe Ziele haben, ja, also einmal auch aus dieser abfallwirtschaftlichen Perspektive, also beispielsweise Reduktion von Abfällen um XY% in einem gewissen Zeithorizont, aber auch das Thema Reduktion von CO2 auch bis zu einem bestimmten Zeithorizont setzt natürlich auch voraus, dass auch die Zulieferer und auch die nachgelagerten Prozessschritte ins Auge genommen werden. Und das ist natürlich ein anderes dickes Brett, was noch gebohrt werden muss, aber wo tatsächlich auch angesetzt werden muss, wenn man über das Thema spricht, denke ich.
Das heißt, wem müssten diese Ökobilanzen dann zugänglich gemacht werden?
Ja, interessant ist es eben für die Unternehmen. Also Unternehmen haben ja heute unterschiedliche Möglichkeiten oder auch Motivationen, um ihre Treibhausgase zu bilanzieren. Also gibt es das Greenhouse-Gas-Protokoll, was für verschiedene Berichtssysteme dann auch gefordert wird. Oder es gibt Umweltberichterstattung oder Umweltmanagement, wo man diese Informationen nutzen kann. Und auch zukünftig kann man sich vorstellen, dass eben die ganzen Strategien und Instrumente, die im Rahmen des Green Deal entwickelt werden, dass die auch noch zusätzliche Anforderungen schaffen, wo man solche ökobilanziellen Informationen benötigt.
Das Beispiel, was ich nannte, das geht deutlich über Diginform hinaus. Also das ist mehr die Perspektive, die wir vielleicht als Gesellschaft möglicherweise haben. Aber es gibt ja auch sehr, ich sag mal, praktische Nutzen, die man auch bei Konsumenten erzeugen kann. Also das Thema hier, ich habe es hier auch liegen, das berühmte Handy- und Smartphone-Beispiel und die Schubladen, die gefüllt sind bei uns allen zu Hause. Da kann man sich ja fragen, was würde mich motivieren, dass ich meine persönliche Schublade entleere? Und ein Beispiel könnte ja sein, wenn ich wüsste, was für einen Effekt ich habe, indem ich eben dieses Telefon einer bestimmten Verwertung zuführe, dass mir das vor Augen führt, dass mein Handeln einen Einfluss hat auf andere und auch auf Rohstoffe, die natürlich hier drinne im Sinne urbane Mine auch lagern. Also das ist eher ein noch breiteres Feld. Aber ja, für Diginform gesprochen jetzt eher die Perspektive, die Frau Schäbeck nannte, gerade die großen Unternehmen, ist eben das Thema, Umweltberichterstattung.
Ja. Aber das sozusagen die wichtig. Vorstellung dieser Ökobilanzen leicht aufbereitet, auch dann den Konsumenten und Laien zugänglich zu machen, finde ich ja auch durchaus spannend. Den Begriff urbane Mine, den Sie gerade genannt haben, kannte ich noch gar nicht, aber kann man sich, glaube ich, auch darunter vorstellen, was Sie meinen. Wird das Thema, also Sie haben gesagt, es geht über das Thema oder über den Forschungsansatz von Diginform hinaus. Ist es möglicherweise Bestandteil anderer Forschungsprojekte an Ihren Instituten?
Wenn man die urbane Mine ein bisschen konkreter noch fasst, dann ist es ja vor allem der Baubestand. Also natürlich ist auch das Handy, was in der Schublade lagert, oder wenn ich in unseren Keller schaue, da gibt es auch eine urbane Mine. Aber im engeren Sinne würde man sagen, das sind die Gebäude und halt die ganzen Materialien, die in den Gebäuden verbaut sind. Und da sind wir tatsächlich aktiv, auch eben wieder in einem gemeinsamen Projekt mit Fraunhofer IWKS zusammen, weil dieser Begriff urbane Mine suggeriert ja prima, jetzt nehmen wir eben die urbane Mine im Unterschied zu den natürlichen Minen, die ausgebeutet werden. Aber da gibt es halt einen gravierenden Unterschied. Die natürlichen Minen, die werden ja erstmal exploriert. Also das heißt, da beschaffen die Geologen sehr viele Informationen und Daten über das, was in dieser Mine lagert, wo es lagert, welche Konzentrationen da sind, welche verschiedenen Elemente oder Metalle oder Rohstoffe da vergesellschaftet vorliegen und so weiter und so fort. Und die Rohstoffindustrie, also die Metallindustrie beispielsweise, ist ja technologisch auf genau diese natürlichen Vorkommen ausgerichtet. Und das sieht natürlich mit der urbanen Mine ganz anders aus. Da wissen wir gar nicht so ganz genau, was da drin ist. Wir wissen nicht genau, wann es wieder rauskommt und in welcher Konstellation es wieder rauskommt und was wir dann damit machen sollen. Und auch da ist eben das erste Problem, diese Informationen zu beschaffen und diese Informationen bereitzustellen. Und diese Projekte oder dieses Projekt, was wir da gemeinsam durchführen, das hat die Idee, den Kommunen für ihre Planungsvorgänge erstmal Informationen bereitzustellen, welche Rohstoffe sind denn überhaupt im Baubestand drin oder welche Materialien fallen denn an, wenn bestimmte Gebäude oder Quartiere entweder saniert oder vielleicht ganz abgerissen werden. Und in dem Moment, in dem ich diese Informationen habe, kann ich dann unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten entwickeln oder auch vergleichen. Also heute wird ja also gerade auch von Architekten ganz viel darüber diskutiert, ist es denn sinnvoller zu sanieren oder neu zu bauen? Und das Argument ist auf einmal sehr präsent in der Diskussion, wenn wir sanieren, anstatt neu zu bauen, sparen wir ganz viele Rohstoffe und ganz viel Klimaemissionen. Und wo ist jetzt aber der Punkt, wo man sagen würde, es ist sinnvoller abzureißen und neu zu bauen, weil die Gebäudesubstanz zum Beispiel sehr schlecht ist oder weil man sehr viel Aufwand treiben muss mit einer Sanierung? Wo ist andersrum der Punkt, wo man sagt, es spart viel, viel Klimagase und Rohstoffe ein, wenn ich ein vorhandenes Gebäude saniere oder upgrade. Und solche Vergleiche kann ich dann machen, wenn ich Informationen darüber habe, wie ist ein Gebäude auch materiell zusammengesetzt und was könnte ich vielleicht mit den Materialien als Abfälle hinterher anfallen. Und das ist der Sinn oder die Zielsetzung dieser anderen Projekte, Informationsbereitstellung über den Gebäudebestand, auch IT-technisch auf Basis von GIS-Systemen, das kann man sich dann in Karten anschauen, für in dem Fall die Kommunen vor allem als Akteure, aber irgendwann durchaus auch für private Gebäudebesitzer oder Immobilienmanager, um solche Handlungsoptionen eben bewerten zu können.
Richtig, also der Punkt, ich ergänze vielleicht mal etwas zu dem Thema. Das, was uns natürlich sehr, sehr umtreibt am IWKS, auch aus unserem Gründungsimpuls heraus, ist eben das Thema kritische Rohstoffe und ja, Technologiemetalle. Es gibt da verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Und wir sind eben jetzt wieder in einer Situation, wo wir sehr, sehr stark merken, wie die Abhängigkeiten sind, auch von externen Rohstofflieferanten. Und im Sinne dieser Circular Economy sollte es schon unser Anspruch sein, dass wir die Produkte, die wir hier haben, eben auch so nutzen zur Generation von Sekundärrohstoffen zum Beispiel oder zum Reuse, Repair und so weiter, um eben auch diese zum einen die Lebensdauer zu verlängern und auch, ich nenne es immer, die Produktion von morgen zu gewährleisten. Und die Produktion von morgen ist in unseren Augen auch Produktion mit Rezyklaten. Und das hat eben auch Implikationen, die gar nicht so untrivial sind, also sprich Forschungsbedarf haben, das zusammenzubringen auch mit neuen Produktionsmöglichkeiten, beispielsweise der additiven Fertigung und natürlich dem Thema Qualifizierung von Rezyklaten für bestimmte Produktionstechnologien, um dann die Anforderungen an ein zukünftiges Produkt tatsächlich auch erfüllen zu können. Und da haben wir eben hier ein Beispiel, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wir es eben schaffen, in dem Feld der Permanentmagnete wirklich ein Magnet-zu-Magnet-Recycling komplett zu realisieren in Qualitätsanforderungen, die nahezu dem entsprechen, was der Primärmagnet hat. Und das tangiert natürlich auch die großen Themen unserer Zeit. Also wenn wir über Elektromobilität sprechen, sprechen wir auch darüber, welche Rohstoffbedarfe dahinter stehen und wann die dann auch irgendwann wieder im Sinne Entsorgung und Rückführung und Kreislaufführung auch wieder verwertet werden müssen und auch wieder eingesetzt werden können in neuen Produkten. Also da ist das Thema Kreislaufwirtschaft dann auf andere Zweige vielleicht zu denken, und eben auch die Technologien dafür zu entwickeln, um sowas realisieren zu können.
Ja, spannend, dass dabei dann die Informatik unterstützen kann. Wir hatten ja eben, oder Sie hatten eben geschildert, am Beispiel eBay, wie man sich sozusagen das Informationsmanagementsystem vorstellen kann. Und sozusagen mein Gedanke war dann eben, ob man das vielleicht mit solchen automatischen Einkäufen verbinden kann. Da haben Sie gesagt, das ist vielleicht nur ein bisschen Zukunftsmusik oder jetzt auch nicht das, was in unserem Fokus steht. Aber gibt es vielleicht, wenn Sie selber sozusagen ein bisschen visionärere Brille aufsetzen, gibt es Ansätze, die darüber hinausgehen? Und wenn Sie überlegen, was aus DIGINFORM werden kann oder wie die Zukunft der Kreislaufwirtschaft aussieht, welche Art von informationstechnischen Systemen könnten Sie sich denn noch vorstellen, die auch zum Beispiel bei dem Recyclingprozess an sich unterstützen könnte?
Also da hätte ich jetzt spontan zwei Ideen, die ich zum einen konkret bei DIGINFORM sehen würde und zum anderen eher übergeordnet. Das Thema der Datenverfügbarkeit in einem Produktionsprozess. Also das führt uns vielleicht zu dem Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung dieser Prozessketten. Und beispielsweise das, was auch für DIGINFORM wichtig ist, ist eben das Thema, woher wissen wir, welche Inhaltsstoffe genau in welchen Mengen in jeder Charge, die anfällt, sagen wir mal täglich, wirklich vorliegt. Und diese Informationen gibt es vielfach einfach nicht. Also sowas wie Inline-Analytik ist sicher etwas, was auf Produktionsseite relevante Informationen liefern könnte für dann das Abfallprodukt, was da auch anfällt. Daher, das wäre ein Aspekt, der sehr, sehr naheliegend ist zu unserem Projekt. Und das andere sozusagen auf der, ich sag mir jetzt mal, Recycling-, Entsorgungs-Sortierseite, ist eben das Thema digitale Technologien, die eingesetzt werden bei der Datenaufnahme, bei der Datenanalyse, bei der Verwertung, beispielsweise für Sortierfragen. Also Themen wie Objekterkennung, Sensordatenfusion, Machine Learning, Algorithmik, das ist schon heute in der Entwicklung, also auch in eigenen Projekten von uns. Und das wird meiner Wahrnehmung nach auch zunehmen. Ja, die Frage ist eben, welche Technologien für welche Stoffströme vielleicht geeigneter sind, aus verschiedenen Gründen, welche Sensoriken das vielleicht auch sind, die Frage, wie oft muss ich messen, um eben die relevanten Informationen auch wirklich zu erfassen, das ist ja ein Detailaspekt, der da sicher auch eine Rolle spielt.
Wenn Sie jetzt diese Ideen haben oder es da vielleicht auch schon Ansätze gibt oder laufende Projekte, wo liegen denn bei den Hardware- oder Software-Technologien denn da aktuell die Fallstricke? Oder also würde Ihnen zum Beispiel große Fortschritte in der Bilderkennung, würden Sie die weiterbringen? Oder woran hapert es sozusagen auf der Informatikseite?
Aus meiner Sicht ist es das Thema Schnittstellen und auch das Thema Dateninfrastrukturen, die mir hier einfallen. Also das eine ist immer, also wenn wir uns, ich sag mal, ein Konstrukt vorstellen, wo Daten reinfließen. Also das IMS im DIC-Inform-Sinne nimmt eben nur oder fokussiert sich derzeit auf bestimmte Datensätze, die eben in diesem Kontext der Verwertung von produktionsspezifischen Abfällen wichtig sind an. Wenn man das jetzt groß denkt, also das Stichwort digitaler Zwilling fiel ja auch schon, dann erfordert das natürlich ein noch granulareres Herangehen. Also sprich, eigentlich geht es ja darum, dass jedes Gerät, also ob das jetzt tatsächlich der Zielzustand ist, weiß ich nicht, aber stellen wir uns das einfach mal bildlich vor. Wenn jede digitalisierte Komponente eines Produktionsprozesses ihre Daten irgendwo hinsendet, dann geht das halt nur, wenn die Schnittstellen stimmen. Man muss sich natürlich fragen, wie viele Daten brauche ich und wie viel ist vielleicht schon zu viel sozusagen des Guten. Und das andere, diese...
Zu viel an Daten? Oder?
Ja, zu viel an Daten. Also ich sag mal, jedes Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, was man hat, hat eben auch einen Impact. Muss verarbeitet werden, muss gesichert werden. Wie lang muss gesichert werden? Also das ist dann vielleicht auch wieder die Schnittstelle zu der Bewertung der Ressourceneffizienz. Und eben das Thema Forschungsdaten oder Datenmanagement, da gibt es ja auch große Initiativen, also Gaia-X und so weiter.
Wobei man vielleicht auch an der Stelle einfach sagen muss, wir beide sind ja jetzt nicht die Informatikerin.
Richtig.
Also das heißt, wir haben vom Technischen her, also weil Sie jetzt gefragt haben, wo hakt es bei der Software, wo hakt es bei der Hardware, haben wir da vom Technischen her ja gar nicht den Einblick, um das zu sagen. Und das genau ist aber eben Teil der Problematik. Ja. Da geht es uns genauso wie den kleinen und mittleren Unternehmen oder auch den größeren Unternehmen der Entsorgungswirtschaft. Wir können gar nicht so genau beurteilen, was können denn die Informatiker und was können die für uns tun. Ja, ja. Und das versuchen wir unter anderem in diesem Projekt auch stärker zu verstehen. Ja. Unter anderem umgekehrt, die Informatiker fragen uns, für was braucht ihr uns denn eigentlich? Ja. Ja. Und die Informatiker haben tolle Datensysteme, wenn man sie denn verstanden hat. Aber sie haben den Zugang zu diesen praktischen Anwendungsfeldern, ja. Vielleicht auch umgekehrt nicht so, dass sie ermessen können, wie nützlich das sein könnte. Ja. Und das ist jetzt einfach das Spannende an so einem interdisziplinären Projekt, dass wir stärker versuchen zu verstehen, nicht auf der technischen Ebene, aber auf der anwendungsorientierten Ebene, was fortgeschrittene Informatiksysteme heute tatsächlich leisten können. Und dann können wir wiederum aus unserer Kenntnis, was sind denn die praktischen Probleme, zum Beispiel in der Kreislaufwirtschaft, sagen, also wenn diese Anwendung funktioniert, dann würde das genau auf diese Problemstellung in der Kreislaufwirtschaft anpassen.
Richtig.
Also das ist so das und weniger, dass wir sagen würden, jetzt muss aber noch irgendein bestimmtes System entwickelt werden. Also das würden dann vielleicht eher die Informatiker feststellen, wenn sie unsere Problemstellung genauer kennen.
Also das ist tatsächlich der Punkt, der mich immer wieder begeistert. Also natürlich auch in dicken Formen, ja. Also diese Interaktion mit den Kollegen aus der Informatik, allen anderen natürlich auch, klar. Aber wie Frau Schibbeck schon sagte, vor dem eigentlichen, ich sag mal, fachlichen Hintergrund oder so der Expertise ist es spannend und auch notwendig tatsächlich, denke ich, dass man genau diese Expertisen zusammenbringt. Weil jetzt auch etwas plakativ vielleicht formuliert, der Informatiker kann super tolle Programme schreiben, Nutzeroberflächen machen, was auch immer. Aber wenn es am Bedarf vorbeigeht, bringt es halt auch nichts. Also den Bedarf jetzt für Kreislaufwirtschaft gesprochen. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man sozusagen, um neue Dinge angehen zu können, eben auch über den Tellerrand schaut und sagt, okay, die aktuelle Realität sieht so aus, aber wenn ich das und das und das wüsste, um die Daten zu kriegen, brauche ich das und das und das, können eben viel, viel größere Dinge gedacht werden. Also ein schönes Beispiel, wo mich das auch wieder eigentlich begeistert hat, ist auch eine aktuelle Aktivität, die wir kürzlich hatten, wo es um das Thema KI-Einsatz für Kunststoffverpackungen geht. Also das Thema ist ja auch erkannt, was können wir tun, um die nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu machen. Und eben mit IT-Maßnahmen, also der künstlichen Intelligenz in diesem Fall, zu verknüpfen. Da braucht man ganz offensichtlich mindestens zwei Kompetenzen, nämlich die KI können und die was verstehen von Materialien zum einen, also in dem Fall jetzt Kunststoffen, also sprich, wie werden die verarbeitet, welche Additive gibt es da, welche Stabilisatoren, wie wird das Produkt hergestellt und auch die sich auskennen, was passiert denn dann mit der Kunststoffverpackung? Schmeißt es der Nutzer in die richtige Tonne und wenn die Tonne dann abgeholt wird, was passiert damit, mit dem Inhalt natürlich. Also das ist ja ein sehr faszinierendes Feld und das ist dieses Spannungsfeld, wo dann wirklich alle Disziplinen auch miteinander sich austauschen müssen und alle Akteure und das erfordert eben Entwicklungsleistung und auch Überzeugungsleistung an verschiedenen Stellen. Ja, also zum einen eben in dieser Interaktion Informatik, Maschinenbau, Naturwissenschaft vielleicht, aber eben auch diese Schnittstellen in die Gesellschaft, also zu dem Konsumenten und der Konsumentin.
Ja, das ist ganz spannend, dass wir sozusagen auf den Punkt zurückkommen, der ja in gewisser Weise auch den Rahmen bildet, warum wir uns hier unterhalten, dass die Förderlinie Digital Green Tech, wo wir ja eben den Austausch zwischen Informatik und Umwelttechnik stärken und forcieren möchten. Und ich denke, die Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, sind auch spannende Fragen, die wir in den Arbeitsgruppen zu den Querschnittsthemen sicher nochmal aufgreifen können und gegebenenfalls auch hier nochmal in einer weiteren Folge, vielleicht indem wir auch nochmal eine Informatikerin, einen Informatiker hier dazu holen und auch nochmal vielleicht solche Fragen gemeinsam diskutieren. Bis dahin auch ohne diese Kontroverse vielleicht drin, fand ich, haben Sie uns einen wirklich ganz spannenden Einblick geben können in die Frage, was heißt Kreislaufwirtschaft, was können Informationsmanagementsysteme für einen Beitrag leisten und wie Sie das versuchen, im Projekt DIGINFORM anzugehen. Würde mich freuen, wenn wir auch weiterhin im Austausch bleiben, wenn Sie an anderer Stelle nochmal berichten können, was die Ergebnisse Ihres Projektes waren, was ja auch eben auch anders als andere Projekte ganz stark auf den Dialog zwischen den Partnern setzt und versucht, neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Anforderungen der verschiedenen Akteure sind. Insofern wird uns da noch viel erwarten, wenn auch DIGINFORM abgeschlossen ist. Ich würde es damit, glaube ich, belassen. Vielen Dank nochmal, Frau Professorin Schibbeck. Vielen Dank, Frau Gassmann, dass Sie heute hier zu Gast waren. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der weiteren Forschung.
Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Becker.
Und auch noch einmal vielen Dank an Sie, liebe Zuhörende. Ich hoffe, diese Episode unseres Podcasts hat Ihnen gut gefallen. Wenn Sie Lust haben, mehr über Forschung an der Schnittstelle von Umwelttechnik und Digitalisierung zu erfahren, finden Sie unter digitalgreentech.de alle Informationen zu den Forschungsprojekten der Digital Green Tech Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Wünsche für künftige Episoden, Fragen, Anregungen und Kritik können Sie uns gerne an netdgt@gi.de zukommen lassen oder werden Sie einfach Teil unserer @dgt-Community auf Twitter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.